Werbung.
Es gibt ein altes Börsenzitat. An der Börse entscheidet nicht nur die Idee über den Erfolg eines Trades, sondern auch die Umsetzung. Und je länger ich mich mit Aktien und Börse beschäftige, desto mehr merke ich, wie viel Wahrheit darin steckt. Denn viele Anleger konzentrieren sich immer auf die Frage, welche Aktie kaufe ich? Aber mindestens genauso wichtig ist ja, wie wird dieser Trade eigentlich ausgeführt? Und da spielen Themen wie Spreads, Liquidität oder Slippage doch eine größere Rolle, als man das erstmal so denkt. Denn wer regelmäßig handelt, kann genau diese Faktoren zu einem echten Unterschied machen. Und genau deshalb finde ich den Ansatz von TradeGate.direct interessant. Die Trading-App wurde speziell für aktive und erfahrene Trader entwickelt und ermöglicht den direkten Zugang zur TradeGate BSX. Das ist Europas liquideste Retail-Börse. Die Orders werden dabei direkt ausgeführt, ohne irgendwelche Umwege. Was mir dabei besonders gut gefällt, TradeGate kommt nicht aus dem Silicon Valley Startup-Umfeld, sondern direkt aus dem Börsenhandel mit sehr viel Erfahrung. Und hinter der Plattform steht die Berliner TradeGate AG mit über 30 Jahren Erfahrung am Kapitalmarkt. Dazu kommen einige Features, die gerade für aktive Trader spannend sind, wie Handelszeiten von 37 bis 22 Uhr, intelligente Ordertypen und detaillierte Performanceberichte, ein breites Angebot an handelbaren Wertpapieren und dauerhaft kostenfreies Trading. Ein Detail fand ich ebenfalls noch sehr interessant. In der App bekommt man automatisch ein separates Trading und ein Investmentdepot ohne zusätzliche Gebühren. Das hilft dabei, langfristige Investments von aktiven Trades sauber zu trennen. Wenn du aktiv handelst und Wert auf Kontrolle, Transparenz und direkten Marktzugang legst, dann schau dir das Ganze doch einfach mal selbst an. Unter TradeGate.direct kannst du dein Depot in wenigen Minuten eröffnen und direkt loslegen. Den Link findest du wie immer natürlich auch nochmal in den Shownotes.
Werbung Ende.
Beachte bitte unseren Disclaimer. Herzlich willkommen beim neuen Aktienpodcast mit Marcel und Philipp von Modern Value Investing. Mein Name ist immer noch Philipp.
Und ich bin immer noch Marcel und wir heißen euch herzlich willkommen zu unserer Folge Nummer 79. Es ist Ostern und das heißt, es ist auch wieder ein Monat vergangen.
Richtig.
Im Jahre 2021. Der Depotrückblick steht heute an für den Monat März.
Ja.
Aber bevor wir da tiefer eintauchen, Philipp, wie war deine Woche?
Meine Woche war sehr, sehr schön. Ich durfte zwei schöne Tage in Hamburg genießen und es ist ja eine wirklich schöne Stadt. Meine Partnerin war auch mit, also meine Verlobte. Wir saßen schön auch an der Alster, konnten da auch ein herrliches Eis genießen bei 21 Grad. Aber es war natürlich auch echt viel los, muss man sagen. Und die Polizei ist auch rigoros gegen mehr als zwei Haushalte vorgegangen. Also das war schon enorm, was sie dort auch dann auch aufgeboten haben. Marcel, wie war denn deine Woche?
Ja, ich war am Arbeitsstress verfallen. Das sieht man vielleicht auch an meinen Augenringen. Aber nicht so schlimm. Ist ja gut so, solange man arbeiten kann, bis der nächste Lockdown wieder alles einschränkt. Lass uns also überraschen. Philipp, hast du einen Witz für uns?
Ja, natürlich. Mann und Frau sitzen ganz romantisch auf dem Sofa, sagt sie, Schatz, was ist eigentlich dein Lieblingsfilm? Oder was ist dein Lieblingsstreifen? Ah, der Tesafilm, der hat einen echt tollen Streifen.
So Jungs, was sind eigentlich eure Themen der Woche?
In London, lieber Philipp.
Ja.
Da gab es den bisher größten Börsengang des Jahres 2021. Gut, klar, das Jahr ist noch nicht so lang, aber immerhin. Denn man hat jetzt Deliveroo an die Börse gebracht und, naja, die Erwartungen waren ja hoch, aber der Absturz war noch viel höher. Ein Drittel ging es runter nach dem IPO oder nach dem Handelsstart und das war natürlich jetzt nicht so schön, also weder für die Aktie oder für das Unternehmen selber, beziehungsweise natürlich auch nicht für Amazon, die da ja auch groß investiert sind, sondern eben auch noch für Just Eat Takeaway, Delivery Hero und alle, die in diesen Bereich des Essensliefers mit da hineingreifen, also auch Grubhub, Uber Eats, die sind alle mitgefallen. Ja. Der Grund hier ist vor allen Dingen, dass man die Kuriere ja relativ schlecht bezahlt. Das sind also kritische Verhältnisse, Arbeitsverhältnisse, eben keine Anstellungsverhältnisse. Und bei Uber hat man ja schon mitbekommen, dass man ja die oder dass Uber jetzt ihre Mitarbeiter anstellen müssen. Und das ist natürlich dann nicht mehr ganz so lukrativ. Insofern haben wir hier natürlich ein kleines Problem mit der Regulierung und das sieht der Markt eben auch so, weshalb hier der Aktienkurs sogar nach unten gefallen ist. Für London, für den Standort London ist es natürlich auch schlecht, denn seit dem Brexit, der jetzt auch endlich vollzogen ist, möchte man natürlich wieder glänzen in der Finanzwirtschaft. Ja. Aber das hat hier natürlich mit einem ersten richtigen, echten, prominenten IPO nicht so gut funktioniert. Ja, das ist grundsätzlich auch ein Problem mit der Regulierung der Arbeitnehmerrechte in diesem Bereich, weshalb ich da nicht investiere. Nicht, weil ich den Arbeitnehmer das nicht gönne, sondern einfach, weil mir das zu ja, unsicher ist für die Unternehmen, die ja
ohnehin. Würdest du sonst investieren?
Ich finde das, die Idee, Essenslieferungen und so, das finde ich ja super, ne? Also Lieferando, man sieht es ja auch, ist ja ganz häufig auch gefragt, ja. Also die Leute, die gerade jetzt in der Krise finden oder haben das super genutzt. Aber man muss auch sagen, dass die Margen nicht sehr hoch sind. Der Wettbewerb ist riesig. Und wenn dann eben noch Regulierungen mit reinspielen, ist die Frage, wie nachhaltig diese Unternehmen sind. Vielleicht würde ich hier warten, bis eine Konsolidierung stattfindet bei so vielen Anbietern. Gerade Delivery Hero ist ja schon sehr, sehr breit aufgestellt, auf der ganzen Welt tätig. Ja. Aber wer da wie die Nase vorn hat, das irgendwie reizt mich das noch nicht. Bei dir?
Nee, überhaupt nicht.
Okay.
Ich glaube, dieses Geschäftsmodell ist einfach über den Preis so schnell disruptierbar.
Ja.
Und das ist, ich glaube auch, dass du als Restaurant einfach zu dem billigsten Anbieter gehst, der dir die besten, am wenigsten Geld sozusagen abnimmt für die Lieferung.
Ja, na gut, je nachdem, wie breit die Markteroberung schon war. Bei Lieferando ist ja sehr bekannt, ja. Also jeder, der in Deutschland Essen liefern lassen möchte, geht ja wahrscheinlich auf die Lieferando-App.
Ich mache das gar nicht.
Naja, aber ich wenn du das machst,
direkt.
Na gut, du gehst direkt auf
Wo ich bestellen möchte.
Na gut, es ist die Frage, wie man es macht, ne, wahrscheinlich.
Genau. Einen weiteren Börsengang wird es geben am 14. April und er wird vermutlich eine Gesamtbewertung von 100 Milliarden Dollar auf den Tisch bringen. Ich rede von der Krypto-Plattform Coinbase. Der soll an der Nasdaq stattfinden. Und Marcel, jetzt ist meine Frage natürlich an dich. Wirst du investieren?
Nein, natürlich nicht. Also nicht, weil ich von Kryptos nicht überzeugt bin, sondern ganz einfach dessen, weil natürlich, klar, Kryptomarkt, das heißt natürlich auch, dass die Anleger da schon richtig aufgeregt zappeln, ja, und anfangen jetzt auch kaufen zu klicken, sobald es eben möglich ist. Und deswegen ist ihr natürlich auch extrem hohe Bewertungen zu erwarten. Schwierig, 100 Milliarden Dollar, das muss man erstmal rechtfertigen.
Ich erwarte sehr volatile Kurse.
Ja, das schon. Ich glaube, da wird es auch erstmal einen Hype geben und danach einen starken Abverkauf. Seid vorsichtig vor solchen IPOs, das
aber
ist eine sehr hohe Bewertung.
Könnte man vielleicht einsteigen.
Ja,
also als richtig. Spekulatives Investment nach dem ersten starken Rücksetzer.
Kommt auch die Zahlen drauf an, wie man wächst, was man vorbringen kann. Das sollte man sich nochmal genauer anschauen, bevor man da ein Investment tätigt, 100%. Definitiv. Und insofern ist natürlich Kryptomarkt aktuell absolut im Kommen weiterhin, ja, das ist natürlich auch ein super Markt. Xiaomi will gleich den nächsten Hype bedienen und zwar möchten sie E-Autos bauen. Ja, es klingt so als wie, Philipp, wollen wir vielleicht morgen mal anfangen, ein E-Auto zu verkaufen?
Ja,
wir
haben ja schon E-Roller.
Krass, oder? Das ist ja kein Problem, ne? Also, es klingt total einfach und jetzt ist es auch amtlich. Vorher hat man es ja bloß so gemunkelt. Xiaomi möchte smarte Elektroautos bauen und der Xiaomi-Chef Lai Yun kündigte eben jetzt an, dass man ein neues Tochterunternehmen gründen möchte und das Unternehmen mit 10 Milliarden Dollar ausstatten möchte, um die Entwicklung eines Elektroautos zu ermöglichen. Ja, und wer soll das Unternehmen leiten? Natürlich der Xiaomi-Gründer und CEO selbst, Lai Yun, wird das Unternehmen als Herzenssache quasi übernehmen. Details dazu gibt es natürlich noch nicht, weil es ist noch zu jung alles. Ne? Ein Auto, ein Konzept hat man alles noch nicht. Das ist alles noch nicht mal in den Kinderschuhen. Und ich bin da ein bisschen skeptisch. Also ich traue Xiaomi durchaus zu, aber mittlerweile möchte jeder irgendwie E-Autos bauen. Und die Frage ist natürlich, stehen die Entwicklungskosten von Grund auf ein neues Auto zu entwickeln, wirklich im Verhältnis zu dem, was es am Ende bringt, vor allem wenn man überlegt, wie viele Anbieter es mittlerweile gibt und wie viele da schon auch viel weiter sind. Also man könnte jetzt auch sagen, Schuster, bleib bei deinen Leisten, aber vielleicht geht es auch gut, ja, wer weiß das schon. Ich denke mal, wenn das Rollout so klappt wie bei den Smartphones in Europa, dann sieht es sehr gut aus, da haben sie alles richtig gemacht.
Bist du in Xiaomi investiert?
Ja, komme nachher dazu.
Ah, okay. Ich habe ein Unternehmen aus Japan mitgebracht, was ich schon lange auf der Watchlist habe und das ist Hitachi. Und sie kaufen jetzt den Softwareanbieter Global Logic und der Kaufpreis beträgt 9,6 Milliarden US-Dollar. Und Hitachi will mit dieser Übernahme sein Geschäft von der IT in ausländischen Märkten weiter ausbauen. Der japanische Konzern, und sie sind ein Großkonzern, konzentriert sich immer mehr und mehr auf die Geschäftsfelder Infrastruktur, aber hier auch Smart Infrastruktur mit Energiemanagement. So hat Hitachi letztes Jahr auch die Mehrheit des Stromnetzgeschäfts von der Schweizer ABB übernommen. Und das macht schon Sinn. Sie sind jetzt ein globaler Player in diesem Bereich. Und ich finde, man sieht es langsam auch am Kurs, der zieht langsam an. Und ich finde die Bewertung doch durchaus interessant. Ich werde mich vermutlich mal näher mit diesem Unternehmen beschäftigen. Aber ich finde, Stromnetzgeschäft, wenn das smart und effizient funktioniert, hat man hier natürlich auch viele, viele Kostenpotenziale, die man hier auch heben kann. Finde ich ziemlich cool. Der Konzern erfindet sich neu und japanische Unternehmen sind ja auch dafür bekannt, dass sie sehr robust sind, dass sie wenig Verschuldung haben, hohe Eigenkapitalquoten, wo sie dann auch hier, wie jetzt zum Beispiel Hitachi, immer mal punktuell stark zukaufen können. Das gefällt mir doch ganz gut. Ich finde es schön. Hitachi ist ja auch sehr bekannt, auch für ihre Bagger und natürlich auch für ihre ganze Robotik. Also cooles Unternehmen, cooler Konzern. Ich muss mich nur noch ein bisschen näher damit beschäftigen. Was hast du davon gehört? Wie findest du diese Ausrichtung von Hitachi?
Also den Deal habe ich noch gar nicht gehört. Finde ich jetzt sehr spannend. Mhm. Die Ausrichtung ist natürlich super, weil klar, man ermöglicht sich hier natürlich auch noch im Wachstumsmarkt weiterhin. Ja. Und ja, gegebenenfalls kann das eine sehr interessante Investment-Story sein. Gefällt mir eigentlich ganz gut. Du hältst dich bestimmt auf dem Laufenden.
Ja.
Illumina wird eine Rolle spielen jetzt, und zwar könnte es auch mein Flop gewesen sein, also nicht Illumina selbst, sondern eben die Wettbewerbsbehörden, die den Deal, den Illumina vollziehen möchte, indem die eben Grail kaufen wollen, für 7,1 Milliarden Dollar blockieren wollen. Ja, das finde ich seltsam. Die Behörden sagen wegen Wettbewerbsverzerrung, und ich finde es natürlich aus Sicht eines Illumina-Aktionärs natürlich Blödsinn, wenn man eine Übernahme von Grail ja blockieren möchte, obwohl man eigentlich schon einen großen Anteil von Grail eigentlich hält. Und ja, Illumina ist ja Spezialist für Gensequenzierung und Grail ist Spezialist für die Krebsfrüherkennung. Und ich frage mich jetzt, lieber Philipp, vor allen Dingen auch im Hinblick auf den Fortschritt, den man in der Medizin relativ schnell erzielen kann durch die Synergien, durch die Effekte, wenn man eben erkennt, der Krebs schlummert in dir, und B, ich kann den irgendwie rausschneiden über CRISPR oder ähnliche Verfahren, nachdem ich es sequenziert habe und erkannt habe, dann ist es ja ein Mehrwert, nicht nur für das Unternehmen natürlich und für die Aktionäre, sondern eben ja auch für die Menschheit. Und jetzt blockiert man eben hier doch einen recht wichtigen wissenschaftlichen Schritt ja auch letzten Endes. Gerade in der Pharma ist das ja durchaus auch ein wichtiger Punkt, die ganze Früherkennung, natürlich auch die Gensequenzierung. Und ich finde es schade, dass das blockiert wird. Ich hoffe, dass sich das noch ändert, dass es doch noch über die Bühne gehen kann. Ja. Denn am Ende ist vor allen Dingen wichtig, dass man solche Krankheiten irgendwann heilen kann.
Das hundertprozentige Zustimmung. Also es bleibt interessant, was die Wettbewerbsbehörden hier wirklich sehen. Und vielleicht muss ja auch Illumina Teilverkäufe machen von irgendwelchen Sachen, um die Übernahme zu bekommen. Also es geht dann ja auch meistens um Zugeständnisse. Wer im Januar bekannt gegeben hat, 24 Milliarden Euro allein dieses Jahr zu investieren, das ist Taiwan Semiconductor. Und jetzt haben sie gesagt, Mensch, die Nachfrage nach unseren Chips für 5G ist so hoch und natürlich auch zu Quantencomputing, dass wir nochmal 75 Milliarden Dollar investieren werden in den Ausbau der Fertigung. Also es ist schon enorm. Und Taiwan Semiconductor ist ja auch der führende Auftragsfertiger für zum Beispiel Apple, Qualcomm und AMD. Und es gibt ja im Moment ein Short Supply, also das heißt, man hat eine hohe Nachfrage nach Chips, die aktuell nicht bedient werden kann. Und die Ursache dafür könnte sein Huawei, dass die Vorratskäufe gemacht haben, bevor die US-Sanktionen in Kraft getreten sind.
Interessant.
Das wird hier gemunkelt. Schon enorm, aber ich sehe hier auch wieder eine gewisse Zyklik. Also 100 Milliarden Dollar ist natürlich schon enorm. Ob dieser Markt, natürlich ist sehr groß, aber die Nachfrage wird irgendwann auch wieder zurückgehen. Da bin ich, ich glaube, es wird wieder effizienter werden, die Produkte werden besser, und dann glaube ich nicht, dass man so viel mehr Chips braucht, also noch deutlich mehr Chips braucht, sondern ich glaube, es wird effizientere, smartere und intelligentere Chips irgendwann geben. Und ich glaube, diese Branche ist trotzdem eine zyklische Branche. Wie siehst du das?
Ich sehe das ganz anders tatsächlich, weil ich glaube, dass gerade auch bei Taiwan Semiconductor, dass sie so viele Chips, wie wir in Zukunft brauchen werden, über IoT, sämtliche Gerätschaften von zu Hause bis hin, ich sag mal sogar in der Industrie, wo kleine Teile schon, kleine Geräte miteinander kommunizieren werden und alle so einen Chip benötigen, in sämtlichen Verfahren und in sämtlichen Ausrichtungen. Ich glaube, dass der Markt die Zyklik mittlerweile verlieren wird, auch langfristig, und hier die starke Nachfrage absolut berechtigt ist. Was ich jetzt kurzfristig sehe, ist eher, dass man natürlich, wenn man die Nachfrage nicht bedienen kann, natürlich auch hier vielleicht Umsatzausfälle oder Umsatzrückgänge verzeichnen kann oder vielleicht Stagnationen, die jetzt noch nicht eingepreist sind. Deswegen bin ich da ein bisschen vorsichtig. Aber insgesamt, glaube ich, wird der Chipmarkt richtig, richtig Gas geben, wenn man sich jetzt mal überlegt, welche Trends überall, ich sag mal, alles, was Digitalisierung hat oder beinhaltet, wird letztendlich einen Chip benötigen. Und das geht bei den Autos los, und bei den Smartphones ist sicherlich schon eine Sättigung so gefühlt da, aber es wird so viel mehr noch geben, was es eben beansprucht. Daher glaube ich, sind die 100 Milliarden Dollar gut investiert von Taiwan Semiconductor. Aber ja, wir werden es sehen und ich glaube, dass wir irgendwie trotzdem einen Rücksetzer sehen werden demnächst, einfach weil man hier den Markt nicht bedienen kann.
Ja, natürlich werden wir wie immer allen Investierten die Daumen drücken. Wer uns unterstützen möchte, kann das auch sehr gern tun mit einer Bewertung, zum Beispiel bei iTunes oder ihr folgt uns auf Instagram oder kommt in unsere Facebook-Gruppe.
Und jetzt erzählt mal, was sind eure Tops und Flops?
Diese Woche gab es einen echten Paukenschlag meines Erachtens nach für Microsoft. Wir sind ja auch beide investiert und das Pentagon bestellt zehntausende Computerbrillen bei Microsoft. Die US-Armee soll in den kommenden Jahren mehr als 120.000 Exemplare der HoloLens-Datenbrille bekommen und ich finde, die ist so ein bisschen verschwunden. Also es kam mal, als sie rauskam, haben wir auch schon darüber gesprochen, aber dann gab es nie wieder was und jetzt hat man auf einmal einen Auftrag an Land gezogen mit einem Auftragsvolumen von 21,88 Milliarden Dollar auf einer Laufzeit von 10 Jahren, also fast 2 Milliarden Dollar jedes Jahr. Unglaublich, oder?
Wahnsinn, Wahnsinn. Wenn man überlegt, der Umsatz von Microsoft 2020 waren 148 Milliarden Dollar und jetzt hat man hier einen Auftrag von 22 Milliarden rund.
Unglaublich. Wow. Und anders als andere Anbieter, wie zum Beispiel ja, Oculus von Facebook oder zum Beispiel auch HTC, sind diese VR-Brillen oder diese AR-Brillen, was ja die HoloLens ist, nicht für Computerspieler gemacht, sondern sie sind für die Industrie und ich sehe hier enormes Potenzial, das bei der Arbeit mit einzusetzen. Man kann das ja auch mal bei Google sich einfach mal anschauen, was diese HoloLens doch alles kann. Der Listenpreis beträgt 3.849 Euro und zu den Nutzern zählen aktuell schon Unternehmen wie Airbus, Mercedes-Benz oder auch L'Oreal. Und ich glaube, hier ist ein enormer Markt, den sich Microsoft hier still und heimlich erschlossen hat, oder?
Ja, also mir hat ja noch die Fantasie gefehlt dahinter, aber als wir heute das YouTube-Video angeschaut haben zu dieser HoloLens, öffnen sich plötzlich ganz neue Wege. Bitte unbedingt anschauen, wer da sehr interessiert ist. Riesentechnologie, absolut starker Auftrag und ich glaube auch eine Positionierung in einem Feld, womit man weiterhin Wachstum generieren kann über langfristig und das ist schon wirklich stark und ist ein bisschen untergegangen, finde ich, in der Medienwelt. Ja. Hat man es zwar kurz gelesen, aber so richtig Einstufung oder so, auch Kurszielerhöhungen oder Wahnsinn. So, habe ich überhaupt noch nichts dazu gelesen. Allerdings, der Kurs ist daraufhin ausgebrochen. Gutes Zeichen. Ja, Infrastrukturpläne von Biden. Das ist mein Top der Woche.
Sehr schön.
Weil man endlich darauf kommt, dass man sagt, okay, die Infrastruktur in den USA ist ja ohnehin schon schwierig. Ja, ich glaube, du warst ja schon mal da.
Ja.
Kannst du das bestätigen? Also man spricht von wirklich alten Brücken, schlechten Straßen, von alten Stromnetzen, die quer rumhängen. Ich war noch
nie. Ich bin ja immer nur in den Hotspots. Der Touristenhochburgen.
Ja, also das wird bemängelt von Analysten, natürlich auch von allen Amerikanern selber. Ja, deswegen ist das eigentlich auch schon länger ein Thema. Und Biden hat vor, die stärkste, widerstandsfähigste und innovativste Volkswirtschaft der Welt zu werden. Natürlich auch im Hinblick auf China, dass man da die Stirn irgendwo auch bieten möchte.
Wichtig auch. Wichtig, ja, wenn man die Woche sieht, was hier in Hongkong passiert ist. Ja. Ein absolut wichtiges Zeichen. Wir brauchen eine starke USA auf der Weltbühne.
Ja, das stimmt. Und in den kommenden 8 Jahren sollen 2 Billionen Dollar in den Ausbau der Infrastruktur investiert werden. Und um das mal aufzuschlüsseln, 620 Milliarden Dollar davon alleine in die Verkehrsinfrastruktur. Und von den 620 Milliarden wiederum 174 Milliarden in die E-Mobilität. Das heißt also Ausbau von Stationen und so weiter. Ne? Dann 213 Milliarden Dollar für den Erhalt und den Bau von bezahlbarem Wohnraum. Hier endlich macht es der Staat richtig. Man investiert in neue Gebäude und kauft nicht irgendwelchen Altbeständen ab, die man dann wieder nicht pflegen kann, sondern hier ist das Geld wirklich investiert. 100 Milliarden Dollar Highspeed-Internet in ländliche Regionen. Auch das ist natürlich wichtig, um die ganze Digitalisierung auch in den letzten Winkel des Landes zu bringen. Und in all den Bereichen steht der Klimaschutz ganz vorne. Das heißt, alles, was modernisiert wird, wird im Rahmen natürlich des Klimaschutzanspruchs auch gerecht werden sollen. Ist natürlich ein interessantes Thema für viele, viele Unternehmen, die in diesem Sektor unterwegs sind.
Richtig.
Wir haben, wenn das durchgeht, natürlich geplant, eine Podcast-Folge zu dem Thema mal zu machen. Aber natürlich erst dann, wenn es beschlossen ist. Aktuell ist das noch nicht ganz sicher. Es muss noch durch. Und wie du schon sagst, natürlich China braucht einen starken Gegenspieler irgendwo, denn du hast angesprochen, Hongkong ist ja da ein großes Problem, willst du es kurz erklären?
Naja, also es wird Wahlen geben in Hongkong, aber leider werden diese nicht mehr demokratisch ablaufen. China wird bestimmen, wer antreten darf, und diese Leute werden natürlich auch der chinesischen Parteilinie treu sein. Also es ist
kein Fortschritt.
Nein, eher ein Riesenrückschritt.
Und dazu kommt noch, dass man immer noch mehr militärische Manöver rund um Taiwan verzeichnen kann. Das könnte natürlich auch eine Gefahr birgen. Natürlich auch für gerade eben noch angesprochenes Taiwan-Semikonduktor, die natürlich da voll im Brennpunkt sind. Also wenn es da irgendwelche militärischen Aktivitäten geben könnte, was natürlich immer ein Risiko ist, dann wird es hier natürlich auch sehr, sehr kritisch. Wollen wir es nicht hoffen? Hoffen wir, dass das einfach nur ein Säbelrasen ist, der es nicht scharf wird.
Ja. Mein Flop der Woche geht nach Deutschland, nach Stuttgart, zum Konzern, einem sehr wichtigen Konzern für uns auch in Deutschland, Daimler. Sie erhöhen die Dividende trotz 700 Millionen Euro Kurzarbeitergeld. Und ganz ehrlich, ich kann jeden verstehen, der sagt, diese Aktionäre. Ich kann jeden verstehen. Ich finde, es ist ein Unding. Ich finde, das gehört sich einfach überhaupt nicht, das Geld aller zu nehmen, davon Kurzarbeit zu finanzieren und dann noch die Dividende zu erhöhen. Ich persönlich hätte Daimler empfohlen, die Dividende komplett zu streichen und das Geld zu investieren. Investieren in die Zukunft. Und ich finde persönlich, das Management hat hier den Schuss einfach nicht gehört. Ich finde, es ist wirklich ein Unding. Es ist ein Schlag ins Gesicht für den Steuerzahler und auch für die Aktionäre. Es ist einfach nur kurzfristig gedacht. Wie siehst du das?
Ja, ich schließe mich dir deiner Meinung an. Ich finde es auch wirklich total falsch, einfach als ist ein falsches Signal.
Richtig.
Vor allen Dingen ist es wieder Wasser auf die Mühlen der Linken, die das mit dem Aktionärsdasein nicht so richtig verstanden haben. Und warum macht man sowas? Die Frage, ja, man kann natürlich sagen, ja, die Aktionäre bei Laune halten, ja, schön und gut, aber gerade dann, wenn man weiß, dass man doch relativ viele Staatshilfen bezogen hat, natürlich auch über ein Instrument wie das Kurzarbeitergeld, was ja zu Recht da ist, was ja wirklich gut ist, was ja hilft und auch eine Investition des Staates ist, um Arbeitslose zu vermeiden, was natürlich wiederum Steuer- oder verlustgehende Steuereinnahmen zur Folge hätte. Insofern, gutes Instrument, ist absolut nachvollziehbar, dass man es genutzt hat, auch wenn man nach wie vor Gewinne oder einen besseren Verlauf hatte, denn wenn es die Konkurrenten nutzen, muss man es natürlich auch selber auch nutzen. Das macht total Sinn, sonst hätte man da natürlich eine versteckte Subvention. Aber dann die Dividende auszuschütten, weil man sich dann auf die Schulter klopft, sagt, ja, wir sind ja super durch die Krise gekommen. Was natürlich alleine der Grund dafür ist ja vor allen Dingen die Nachfrage in China gewesen, die der Automobilsektor und überhaupt unsere Industrie wieder auf die Beine geholfen hat. Und jetzt fängt man an, so die Dividende so rauszuknallen. Finde ich auch bedenklich, vor allem, weil man hätte es ja so schön verkaufen können, liebe Aktionäre, das Jahr 2020 gespickt von einer Krise, von viel Steuergeldern, um uns hier am Laufen zu halten, um auch unsere Mitarbeiter zu finanzieren. Man hätte das super nutzen können und sagen können, Mensch, wir nehmen das Geld jetzt einmal in diesem Jahr. Nächstes Jahr ist es ganz anders, da können wir wieder normale Dividenden zahlen. Dieses Jahr investieren wir hier in die E-Mobilität, wir hauen uns die
auch die Arbeitsplätze zu sichern langfristig.
Also es ist wirklich, was bringt kurzfristig dem Aktionär die Dividende für ein Jahr?
Das wird ja sogar vom Kurs abgezogen. Also es ist
genau, was bringt denn das, wenn langfristig vielleicht dadurch gewisse Felder nicht so gut bestückt sind, wie es hätte sein können mit der Investition.
Ja.
Und das ist, finde ich, auch eine Fehleinschätzung des Managements. Man sollte es durchaus cleverer anstellen und hätte da sogar ein Lob von der Politik bekommen können, indem man sagt, okay, Dividenden ausgesetzt, dafür aber
richtig.
Mal ein richtiges Projekt mal richtig in die Hand nehmen. Vielleicht auch, ja, es gibt so viele Möglichkeiten, mit dem Geld was ordentlich anzufangen in dem Moment. Ja. Naja, ehe wir uns in Rage reden, ich bleibe da im Automobilsektor. Mein Flop der Woche ist allerdings nicht VW selber und auch nicht der PR-Gag von VW. Aber ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast. VW hat ja gesagt, oder so als April-Scherz verkleidet, dass man sich umbenennen möchte in den USA zu Volkswagen. Also sprich,
Volt.
Volt, ne? Also, haha, witzig, ne? Eigentlich, ja, kann man mal machen. Und von der Marketingabteilung war es sicherlich auch ein Erfolg. Aber weißt du, wem das richtig geärgert hat? Der Presse. Weil die Presse hat es als ernst genommen. Und hat das dann natürlich, also die sämtlichen Medienverträge da haben das nicht verstanden, dass es gleich ein Gag war. Es war auch nicht gekennzeichnet als Gag, muss man dazu sagen. Und haben das eben seriös als Medien verteilt, diese Informationen. Und die Anleger in Amerika, das für mich, der Flop, das sind eigentlich die Anleger, die wahrscheinlich bei Robin Hood dann angefangen haben, oh, jetzt wieder hier Stammaktien, also ADRs von Volkswagen zu kaufen. Die Aktie ist ja nach dieser Nachricht 10% gestiegen, weil die Amerikaner völlig irrsinnig gekauft haben wahrscheinlich, also ohne Grund, denn es gibt ja eigentlich also selbst wenn es so gewesen wäre, selbst wenn die sagen würden, wir würden es umbenennen in Volkswagen, was hätte sich denn jetzt bitteschön von heute auf morgen verändert, außer der Name? Also fundamental hätte es überhaupt keinen Grund gegeben für einen 10%igen Anstieg. Das
Wahnsinn.
Ist, man sieht, wie volatil die Märkte sind und vor allen Dingen, wie viele Zittrige hier auch auf unsinnige Nachrichten kurzfristig irgendwie zocken. Das ist eigentlich mein Flop. Ich finde sogar diese ganze Thematik war sogar marketingtechnisch ziemlich clever, weil man im Gespräch ist. Man hat wieder Volkswagen als Werbung in aller Munde geholt,
ja,
mit einem eigentlichen Witz, der letzten Endes, eigentlich gar nicht so witzig war, ne? Das ist halt so ein stumpfes Ding.
Ja.
Aber war trotzdem, ich glaube, das war gut von VW, das auch so mal zu machen. Was halt nicht so cool war, war natürlich dann die Kursreaktion.
Unglaublich, ja. Unglaublich. So viele zittrige Menschen, die doch hier im Markt sind. Und da ist natürlich auch ein enormes Rückschlagspotenzial da. Ich würde jetzt sagen, wir schauen uns mal an, was wir geh- und verkauft haben. Und wir kommen zum Thema der Woche. Wir kommen zu unserem Depotrückblick.
Und sagt mal, worum geht es heute?
Wieder ist ein Monat vergangen und Philipp, das heißt bei uns Depotrückblick.
Und ich habe ein breites Grinsen, weil es war ein hervorragender Monat für mich.
Ja, sehr klar, die Value-Investoren kamen auf ihre Kosten. Es war die Stunde oder der Monat für Value-Investoren, so für die Techies. Also es war nicht so mein Monat und ich freue mich, Philipp, dass auch mal bei dir jetzt mal so ein richtiger Schuss kam. Das gefällt mir super.
Ja.
Und wollen wir direkt einsteigen, Philipp?
Wichtig ist, aber ich bin ja jemand, der dann auch antizyklisch handelt. Ich habe Tech gekauft.
Ja.
Ja, ich habe bei unserem Werbepartner Just Trade, habe ich für 0 Euro, ab 500 Euro kann man das ja dort machen und dort investieren, habe ich zu Aura gekauft. Und das Schöne ist, man hat ja auch die Auswahl zwischen der Lang- und Schwarz-Exchange und Quartrix, also über zwei renommierte Börsen kann man hier handeln. Dazu gibt es über 500.000 Wertpapiere, Marcel, also Aktien, ETFs, ETCs, Zertifikate und auch noch 5 Kryptowerte. Außerbörslich kann man sogar über 4 große Emittenten handeln. Das ist Citi, Société Générale, UBS, Vontobel. Also es gibt viele Möglichkeiten. 1.100 ETFs von 8 Anbietern. Diese sind Amundi, DBS, iShares, Luxor, VanEck, Vanguard, UBS und auch WisdomTree. Das Ganze habe ich dieses Mal gemacht über die App. Sonst kaufen wir beide ja eigentlich immer über Web.
Ja, genau. Ich war auch unterwegs, ich arbeiten war und habe es über die App gekauft. Ist natürlich super einfach, leicht
ziemlich
zugänglich,
cool, ja.
Und man hat natürlich lange Handelszeiten von 7:30 bis 23 Uhr. Krypto gibt es rund um die Uhr und das Schöne, die Depoteröffnung, falls ihr interessiert seid, ist natürlich voll digital, in 10 Minuten erledigt und man schafft es hier auch recht schnell dann loszulegen und zu traden oder zu kaufen und zu verkaufen. Es gibt natürlich eine Einlagensicherung.
Richtig, bei der Sutor Bank, also bei der Privatbank Sutor Bank. Die Abgeltungssteuer wird voll berücksichtigt und auch der Freistellungsauftrag. Es gibt ja für dich, also du bist ja mehr, dass du auch gerne mal eine Trading-Position machst, gibt es ja verschiedene Order-Typen. Welche nutzt du denn da?
Ja, also ganz klar natürlich Stop-Loss-Order, ne? Oder es gibt natürlich auch noch weitere wie Limit-Order, One-Cancels-Theater und so weiter und so fort. Also es sind natürlich ein breites Spektrum für Trader eben auch super geeignet.
Richtig.
Und man hat natürlich auch Platz 2 belegt bei der Wahl von Daytrade-Broker.
Ja, zum Brokerwahl des Jahres 2020.
Genau.
Und das Schöne ist, es ist, wie gesagt, alles komplett kostenfrei. Also Krypto ab 50 Euro Bruchstücke handeln und natürlich auch Aktien und verschiedene andere Anlageinstrumente ab 500 Euro je Trade, was mir auch immer sehr gut gefällt. Das habe ich ja auch im Aktiencheck gezeigt. Man kann ja jedes Mal auch direkt vergleichen, wie ist der Spread bei Quartrix und Lang und Schwarz. Dieses Mal habe ich sogar zu Aura über Lang und Schwarz gekauft. Und wenn du das jetzt auch einmal ausprobieren möchtest, schau mal dir den Link in der Infobox an. Dort erfährst du dann auch viel, viel mehr zu Just Trade.
Genau, das spielt natürlich auch eine Rolle, wie übersichtlich das Ganze ist.
Ja.
Und das kann man am Sonntag dann auch mal sehen. Also wer dann noch abwarten will, ich gucke es mir lieber noch mal an. Am Sonntag ist der Aktiencheck, da hat Philipp Sura gekauft. Und da siehst du dann auch alles noch mal schön dargestellt. Und ich habe auch natürlich bei Just Trade gekauft.
Mhm.
Und bei mir ist aber so gewesen, dass ich Xiaomi gekauft habe. Ich stand ja auch kurz davon, wolltest du Sura kaufen, weil du mich da schon angefixt hast, muss ich zugeben.
Ja.
Gutes Geschäftsmodell, aber ich habe erstmal für.
Darf ich ganz kurz was? Die machen ja Abonnements. Also wenn du ein Unternehmen hast und möchtest verschiedene Produkte als Abonnement verkaufen, dann richtet Zuora alles für dich ein und übernimmt auch die Rechnungsstellung und den ganzen Prozess. Also sie sitzen so im Herzstück der Subscription Economy.
Genau, ermöglichen das Ganze.
Richtig.
Deswegen war ich auch natürlich angetan als Tech-vorliebender Investor. Aber da habe ich mich erstmal für Xiaomi entschieden. Hier ganz klar aufgrund der Nachricht, dass man eben jetzt von der Blacklist geflogen ist. Und das hat nicht nur kurzfristig Auftrieb gegeben, sondern auch den Trendbruch, den Abwärtstrendbruch.
Ja.
Und insofern kann es jetzt erstmal wieder an alte Höhen gehen. Würde ich als Trading-Position einfach mal laufen lassen. Hatte ja Anfang, das muss ich mal vorwegnehmen, Anfang des Monats hatte ich ja Selling-Gewinnmitnahmen vollzogen und habe jetzt dann eben Ende des Monats direkt wieder neu und frisch Selling gekauft nach dem Rücksetzer. Also wirklich reines Trading, was sich hier natürlich anbietet, aber auch für Langfristinvestoren ist Just Trade natürlich sehr geeignet. Was gab es denn bei dir sonst noch so?
Ich habe noch gekauft Thermo Fisher. British American Tobacco, also nochmal ein Value-Wert.
Zigaretten?
Ja, wir halten hier langfristig jetzt. Dann natürlich wie immer, ich sag's ja immer, Basisinvestment ETF, FTSE All Country Worlds über meine vermögenswirksamen Leistungen, MSCI World und Emerging Markets ETF darf bei mir auch nicht fehlen.
Ich habe mal noch eine Frage, warum hast du BAT gekauft?
Ich finde, die Bewertung ist einfach vom KGV her wirklich, das Unternehmen wächst. Das ist einfach Fakt, das Unternehmen hat Gewinn- und Umsatzwachstum und ich kaufe dieses Unternehmen langfristig wegen der Cannabis-Fantasie. Ich glaube, es wird immer zu mehr und mehr Legalisierung kommen und ich bin überzeugt, dass die großen Tabakunternehmen sich dieses Feld nicht nehmen lassen von irgendwelchen Startups. Sie haben einfach die Cashflows dazu, um dann auch viele Unternehmen in diesem Bereich zu übernehmen.
Ja, okay. Ja.
Das ist so die Fantasie dahinter. Also ich kaufe es jetzt nicht, weil ich denke, dass es in 20 Jahren noch mehr Tabakkonsumenten gibt, aber sie sind ja auch mit ihren ganzen Vape-Produkten, sind sie ja auch schon global führend. Und ich glaube, Cannabis wird hier ein Markt sein, das auf Sicht vielleicht von 10 Jahren, dass man doch einen erheblichen Anteil schon am Cannabis-Markt hat. Wie siehst du das? Du bist ja in Altria investiert.
Genau, ich bin nach wie vor in Altria investiert, einfach aufgrund dessen, weil ich es schon sehr lange hatte und natürlich auch jetzt ziemlich für Minus war aufgrund des Abwärtstrendes. Aber auch dort hat man erkennen können, dass jetzt die Value-Werte zum einen, aber auch der Cannabis-Sektor. Ja, in New York wird ja gerade gesprochen, oder ist es relativ wahrscheinlich, dass man jetzt Cannabis legalisiert.
Richtig.
Sieht man auch an den ganzen Hype-Aktien von vor ein paar Jahren, Afria und wie sie alle heißen, also die ganzen Aurora Cannabis, ne, die ganzen Cannabis-Player sind ja durch die Decke gegangen und Altria hält ja einen großen Teil von Gronos, die ja ebenfalls doch renommierte Anbieter sind und insofern ist hier natürlich dann auch der Wert da gestiegen.
Planst du eher Buy and Hold oder planst du doch hier irgendwann den Exit?
Also Altria habe ich ja gekauft als Buy and Hold Position mehrfach damals auch, also ich habe immer günstig nachgekauft, deswegen auch eine recht hohe Dividende mittlerweile, die ja da auch regelmäßig kommt. Ist vom Geschäftsmodell natürlich so eine Frage, wie man sich jetzt entwickelt. Also ich bin hier nicht ganz überzeugt oder nicht ganz sicher, ob ich das verhalten werde oder nicht. Jetzt warte ich aber erstmal ab, weil der Ausbruch stattgefunden hat aus dem langfristigen Abwärtstrend. Und wenn das gelingen sollte und hier auch charttechnisch jetzt der Weg nach oben frei ist, dann lasse ich natürlich erstmal laufen und überlege es mir dann zum Zeitpunkt, wenn der Kurs höher stehen sollte. Schauen wir mal, lassen wir uns überraschen. Ansonsten hat sich trotzdem auch bei mir noch einiges verändert. Ich habe natürlich auch klassisch wieder ETF Nasdaq und Momentum gekauft. Natürlich Momentum lohnt sich jetzt aktuell doch recht gut.
Dann, zum Nachkaufen.
Zum Nachkaufen, richtig. Dann habe ich richtig noch zugelegt in meinem normalen Depot. Ich habe die Chance bei Square genutzt am Anfang des Monats und habe den Rücksetzer direkt gekauft. Dann einen richtig großen Rücksetzer und finde ich nach wie vor ein Schnäppchen, habe ich mir Trade Desk ins Depot gelegt. Vor allen Dingen auch mit der Fantasie dahinter, dass sie Gewinner sein könnten von dem Fakt, dass Alphabet jetzt oder Google nicht mehr richtig trackt und insofern natürlich die Nachfrage nach spezifischer Werbung höher ist und da der Trade Desk quasi am Zug ist. Außerdem habe ich mir ebenfalls gekauft Thermo Fisher, toller Rücksetzer, kann man eigentlich nur einsteigen, es war eine Einladung, habe ich genutzt und EXP World Holdings, ja, das ist ja eine Plattform für Makler, aber auch für Kaufende, also so ähnlich wie Immobilien Scout 24, nur noch viel, viel breiter und mehr auf Community gemacht, wo man auch kommentieren kann und so weiter. Finde ich, ist eine super Geschichte. Die wachsen enorm und sind regelmäßig jetzt auf neuen Märkten unterwegs. Man hat es bekannt gegeben auf Brasilien, jetzt auch in Hongkong. Also man geht hier Italien, also in Europa jetzt auch vorrätig und insofern sehe ich hier noch viel Wachstum. Außerdem, ich kann hier auch eine Shopping-Tour.
Der Lottogewinner hier.
Ja, der Rücksetzer war natürlich auch enorm attraktiv für die grünen Aktien. Insofern habe ich mir Cinco Solar nochmal nachgekauft am Tief. Und das gleiche habe ich mit Ameresco gemacht. Hier bin ich ja auch total überzeugt, dass sie Profiteur sind vom Klimapaket und vom vorangesprochenen Infrastrukturprojekt und Paket. Da werden sie natürlich stark von profitieren. Deswegen hier eine recht Lange Kaufliste.
Was hast du denn verkauft?
Ja, stimmt. Man muss das Ganze ja auch finanzieren. Das habe ich natürlich geschafft durch den Verkauf von Cloudera nach Zahlen. Da war ich sehr stark im Plus. Und dann kam natürlich die Aktie auch runter, weil ja, es leider nicht gehalten hat. Dann auch der Tech-Rücksetzer. Und insofern hatte ich hier dann nur ein kleineres Plus realisieren können, aber eben Kapital freimachen können für andere Bereiche. Und nach 4 Jahren habe ich meinen letzten klassischen Zykliker Covestro endlich aus dem Depot gefeuert. Oha. Immer noch scharf im Minus, aber eben nicht mehr so stark, wie es mal war. Und möglicherweise steigt die Aktie jetzt auch noch weiter, aber ich fand das erstmal passend, umzuschichten in eben Thermo Fisher zum Beispiel.
Ich habe nichts verkauft und jetzt interessiert mich natürlich, Marcel, welche deiner Werte sind denn die Top 3 des Monats?
Ja, also diesen Monat war es bei mir, genauso wie bei dir, dass natürlich die Value-Werte extrem zugelegt haben. Insofern auf Platz 3, 3M. Richtig Gas gegeben.
Sehr schön, ja.
Haben charttechnisch die Schulter-Kopf-Schulter oder die umgekehrte Schulter-Kopf-Schulter-Formation aufgelöst nach oben. Das heißt, dass hier der Trendwechsel vollzogen ist und wir jetzt auch hier noch weitere starke Kursgewinne sehen werden, wahrscheinlich. Dann Facebook hat zugelegt. Also schon eher so halb Tech, halb Value, muss man ja sagen. Von der Bewertung nicht so ein klassischer Techie. Und Altria plus 20%.
Unglaublich.
Wahnsinn, oder? Und das hat sich gelohnt. Das war ein schöner Anstieg.
Das glaube ich.
Wie war es denn bei dir?
Bei mir aus dem Tal der Tränen kommt langsam American Tower plus 10,86%. Microsoft natürlich auch, ihr habt es schon gehört, mit der HoloLens plus 11% und Lockheed Martin plus 15,6%. Unglaublich. Wo natürlich Licht ist, ist auch Schatten. Was sind denn deine drei düsteren Momente im März gewesen?
Ja, natürlich die Techies. Da muss man auch mal ganz klar sagen, das war ein Monat, der ja auch mal zur Konsolidierung geführt hat. Bei LivePerson ging es hier scharf nach unten, 16,5% im Minus. Aber wie oft waren sie eben auch in den Tops und haben vorher, ich bin immer noch weiter im Plus, das muss man dazu sagen, ich werde sie auch weiter halten. Das gleiche zählt für Cairns. Auch sie sind mit 17% stark gefallen, aber auch hier in den letzten Monaten deutlich zugelegt, waren zwischenzeitlich schon bei 90% im Depot plus. Da kann man auch mal 17% Rückgang verkraften. Unglücklich eingestiegen bin ich bei Array Technologies. Sie sind ja das Gelenk für die Solarpanelen und hier ging es halt im Zuge des Rücksetzers der grünen Aktien natürlich stark zurück und die haben wir gleich mal ein Viertel verloren, also minus 26%. Aber naja, habe ich jetzt nicht gekauft, um morgen wieder zu verkaufen, sondern es ist so eine kleine Position, die mitläuft und eben oder eben noch nicht läuft aktuell, aber das kann natürlich wieder besser werden. Wie war es bei dir? Wo war Schatten im Depot?
Schatten war direkt nochmal im Einstieg, minus 2,16% British American Tobacco, CrowdStrike minus 7% und Encarvis, auch grüner Rücksetzer, fast 24%, 23,8% Die hat ganz schön geblutet, die Encarvis. Also ich war sogar am Überlegen, ob ich hier nicht nochmal aufstocke. Also ich bin von fast 100%, bin ich jetzt, glaube ich, nur noch bei 17%. Unglaublich, die letzten Depotrückblicke war es ja auch immer in meinen Top 3. Aber Encarvis hat sich jetzt, glaube ich, erstmal für eine längere Zeit wieder hier verabschiedet. Aber man muss auch immer sagen, man gewinnt auch an der Börse, wenn man ein bisschen gegen den Strom schwimmt. Und klar, jetzt ist Value wieder voll im Trend. Und genau aus dem Grund würde ich jetzt aktuell nicht mehr Value-Unternehmen kaufen, sondern würde mal ein bisschen nach links und nach rechts schauen und mal gucken, Mensch, was ist denn mal im Moment mit Rabatt zu kriegen? Weil wenn ich immer dem Markt hinterherlaufe, dann ganz klar MSCI World und das war's. Oder?
Ja, absolut, klar. Also bin ich ganz bei dir. Die Value-Werte haben jetzt mittlerweile ordentlich zugelegt. Sicherlich bei dem einen oder anderen ist noch viel Luft nach oben. Bei vielen aber auch schon die Grenzen erreicht des Möglichen, würde ich behaupten. Und man muss ja sagen, in Zukunft wird trotzdem Tech und Digitalisierung ganz vorne stehen, auch grüne Aktien natürlich. Ja. Und insofern ist hier, ich sag mal, der langfristigere Ball natürlich bei den Techies. Also warum nicht die Chance nutzen und hier aufstocken? Und welche drei Top hast du denn überhaupt im Depot jetzt?
Ich habe immer noch mit 250% plus CrowdStrike, aber wir sind auch hier von über 300 schon wieder runter auf 250. Visa 84. Und Disney 78 und Visa ist jetzt fast dort, wo sie vor Corona schon waren, also in meinem Depot von der Prozentzahl. Also läuft Disney, hat sich auch wieder schön gemausert. Wie ist es denn bei dir?
Ja, bei mir ist es so, dass ich jetzt dadurch, dass ich einen Depotübertrag gemacht habe, jetzt dann auch die zweite Position Apple mit dazugekommen ist. Deswegen ist es jetzt bereinigt und deswegen ist es Apple auf Platz 3. Ja. Von den 220% im letzten Monat hat sich das natürlich dadurch, da ich nochmal aufgestockt hatte, verringert auf 141%. Klar, das ist dann natürlich hier ein bisschen verwischt. Ja. CrowdStrike ist jetzt bei 170%, auch hier natürlich stark runtergekommen, waren
schon über 200. Da warst du sogar mal überlegen, nochmal einzusteigen, oder?
Tatsächlich, genau. Weil du es gerade ansprichst, bei CrowdStrike sehe ich charttechnisch, dieser Rücksetzer war absolut notwendig und für die Bewertung auch absolut gegeben. Aber jetzt so langsam sehen wir eine Bodenbildung und ich glaube, bei CrowdStrike, also es reizt mich schon sehr, da quasi nochmal aufzustocken und langfristig dann zu halten, sehe ich eigentlich als absoluten Gewinner der Zukunft, der nächsten Jahre. Daher noch eine gute Chance, mal reinzugehen. Auch bei Zscaler zählt das Ganze, die ebenfalls ein Stück zurückgekommen sind. Amazon natürlich auf Platz 1, 235%. Und was mir hier sehr gut gefällt, dass Nvidia zum Beispiel jetzt, also es ist nicht in den Top 3, aber Nvidia und so, die ziehen auch so nach. Alphabet hat sich super entwickelt auf sehr hohem Niveau. Ja. Und vielleicht sehen wir bald einen neuen Platz 3. Mal schauen. Wie ist es bei dir?
Bei mir, ich hatte es ja schon gesagt, CrowdStrike, Visa, Disney.
Ah ja,
genau. Und jetzt kommen wir natürlich zu den Flops. Und bei mir auf Platz 3 ist mit minus 2,32% Denner hier. Bayer minus 3,68%, also hat sich auch ganz schön nach oben gekämpft. American Tower nur noch mit minus 6,36%. Also ich bin aber auch hier sehr entspannt, dass American Tower bald in die grüne Stratosphäre meines Depots gelangen wird. Und auch eine Denner hier, vielleicht sogar Bayer. Ich drücke Herrn Baumann natürlich wie immer noch die Daumen. Wie ist es denn bei dir, Flop 3 des Depots?
Genau, Flop 3, also auf Platz 3 ist mittlerweile Zscaler durch den Abverkauf.
Ja.
Muss man sagen, sind sie jetzt bei minus 20,5%. Da würde der eine oder andere sagen jetzt, Mensch, das war auch schon mal tiefer auf Platz 3. Und das stimmt, weil die Value-Werte, die bei mir tief im Minus waren, eben wie auch Altria, die eben so gut zugelegt haben, dass sie eben jetzt nicht mehr dort in diesen Top oder Flop 3 zu finden sind. AT&T dennoch auf Platz 2 im Negativ-Ranking mit minus 29%.
Ja.
Aber auch das hat sich ja deutlich verbessert. Und dann natürlich noch meine sportliche Position von Aumann, die nach wie vor natürlich mit minus 76% nicht mehr lohnt zu verkaufen.
Ja.
Warten wir einfach mal ab. Vielleicht ist der Maschinenbauer irgendwann in der Lage, seine alten Ziele wieder zu erreichen. Da bin ich jetzt.
Wir drücken dir immer noch die Daumen.
Ja, bin ich gespannt. Was hat denn dein Depot so Schönes gemacht?
Mein Depot hat unglaubliche 4,59% gemacht. Ohne die ETFs, die klammer ich ja immer aus, weil da gucke ich gar nicht rein. Und das ist aber schon enorm.
Ja.
4,59% in einem Monat. Der Gesamtmarkt ist ja nicht so gut gelaufen.
Nee, das
also,
stimmt.
Markt geschlagen. Ich klopfe mir mal ein bisschen auf die Schulter. Wie war es denn bei dir?
Ja, ich würde sagen, also ich kann es nicht ganz genau tracken, einfach aufgrund dessen, dass ich einen Depotübertrag gemacht habe und das nicht ganz ersichtlich war. Aber es müsste sich so um die plus minus null, obwohl ich ja sehr techlastig bin, hat es eben gerade auch die Big Players haben es natürlich ein bisschen rausgeholt und auch die Value-Werte. Ich glaube, es müsste so ungefähr die Waage gehalten haben. Also kein wirklicher Zuwachs, aber auch kein großer Verlust. Die Dividenden, Philipp, wie war es bei dir?
Ja, auf meinem Verrechnungskonto gab es einen Zuwachs von Johnson & Johnson, Microsoft, MSCI Inc. und Visa. Wie war es denn bei dir?
Genau, Visa teile ich mit dir. Movi kam ein ganz kleines, also jeder Movi-Aktionär wird oder Aktionärin.
Ich dachte, die haben ordentlich Dividenden.
Ja, die hatten mal ordentliche Dividenden. Ah. Die sind aber jetzt seit dem Corona-Tief, haben die jetzt erstmal eine kleine Dividende gezahlt. Und die war wirklich sehr, sehr klein.
Oha.
Es reicht nicht.
Aber warum zahlt man dann überhaupt, oder?
Ja, das ist so erstmal wieder rankommen oder reinkommen. Mal sehen. 3M hat gezahlt, klassisch zuverlässig. Microsoft, ja, natürlich auch bei mir. Nvidia gab es und NextEra Energy hat ebenfalls gezahlt. Und das war ein schöner Dividendenmonat. Immer so, der letzte Monat im Quartal ist bei mir so dieser, naja, wo die meisten Dividenden hineinkommen. So, nächster Monat, nächstes Quartal im April. Was steht so an bei dir? Was möchtest du kaufen?
Oh, es ist relativ schwer im Moment, weil meine Watchlist war ja doch immer sehr nach Value-Werten sortiert. Und ich werde ein bisschen in den Gaming-Bereich mal reinschauen. Grün, 5G. Also ich gehe ein bisschen so auf die Zukunftstrends, weil ich glaube, man schafft es langfristig, den Markt einfach mit Einzelwerten zu schlagen, wenn man nicht das Gehypte nimmt.
Okay.
Und Tech, vielleicht auch Versicherung, finde ich auch nochmal ganz spannend. Als Cashflow-Maschine aber auch sehr gut gelaufen. Ich kann mich aktuell noch nicht auf einen Wert festlegen, aber ihr werdet es natürlich mit als Erste erfahren.
Ja, das ist interessant. Ja, bis vor allem mehr in diesen Bereichen dann jetzt.
Ja.
Ah, ja. Also ich habe ganz konkrete Kaufziele aktuell. Ich möchte im Dividendendepot aufstocken und zwar habe ich mir AppY ins Auge gesetzt und Eli Lilly, beide aus der Pharmabranche, die ich durchaus mal noch mit einsacken möchte. Dann geht's weiter mit Top-Bild. Hier spiele ich natürlich nicht nur den grünen Trend, sondern eben auch den Infrastrukturpaket.
Ja.
Steht bei mir ganz stark oben auf der Kaufliste. Dann, wie auch schon beim letzten Mal, Mercado Libre und Sie. Gut, sind jetzt wieder gestiegen. Habe ich den Einstieg verpasst, leider. Mal sehen, ob das sich nochmal anbietet. Tyler Technologies, Klassiker, Kaufkandidat, den ich nie umsetze offensichtlich.
Ja.
EPAM Systems, ebenfalls ein Digitalisierer, der jetzt schon wieder auf dem Allzeithoch ist und das als Techie. Sehr zuverlässig im Wachstum. Und Denner hier. Steht natürlich noch auf der Kaufliste. Wollte ich ja auch noch haben, aber ich habe mich erstmal nur für Thermo Fischer entschieden. Da hatte ich eine Umfrage gemacht und das war ja so eine Denner hier oder Thermo Fischer, so eine Waage, die sich sehr gut ausgeglichen hat. Ich habe mich jetzt erstmal für Thermo Fischer entschieden.
Ja, schreibt uns natürlich auch wie immer gern eure Vorschläge.
Wie lautet eure heutige Investmentidee?
Meine Investmentidee der Woche, Marcel, ist das intelligente Zuhause, Smart Home auch genannt. Wusstest du, dass 37% aller Verbraucher Smart Home Produkte nutzen? Tust du das auch?
Ja, tatsächlich.
23% davon sind Beleuchtung, Alarmanlagen 18%, Videoüberwachung 16%, Heizung 15%, Funksteckdosen 13% und Rollläden 11%. Und ich habe einfach mal drei Unternehmen mitgebracht, die in diesem Bereich tätig sind, weil dieser Markt soll im Schnitt um 23% pro Jahr wachsen. Einmal Sicherheitstechnik, Alarm.com, Somfy aus Frankreich für Rollläden und Higher Smart Home aus China. Wie findest du diese Investmentidee?
Ja, die Investmentidee ist super, denn es wird nach und nach weiter zulegen. Ja, man merkt es ja auch, die Leute machen ihr Zuhause schöner und jeder, der irgendwo ja mittlerweile eine Alexa irgendwo stehen hat, der möchte sein Licht natürlich anmachen mit Alexa, also seine Heizung, die Temperatur einstellen. Natürlich kenne ich auch einige, die ihre Häuser überwachen oder ihr Haus überwachen natürlich.
Dass die sitzen über die, vor dem Haus und gucken.
Genau, so hätte man es früher gemacht. Heute ist es so, dass man einfach mal aufs Handy schaut und guckt, ob im Garten irgendwie alles in Ordnung ist.
Da brauchst du die alte Nachbarin gar nicht mehr.
Ja, super eigentlich, ne? Ganz praktisch. Kann man direkt ersetzen, passt eigentlich ganz gut. Aber ich spiele das Thema tatsächlich auch schon mit Alphabet, die ja mit Google Nest natürlich ganz groß mit dabei sind und hier natürlich auch breit aufgestellt sind. Das Problem, was ich hier noch sehe, ist, dass so viele Anbieter mit ihren eigenen Systemen um die Ecke
Amazon
kommen.
Amazon mit Ring.
Ja, man könnte das im Prinzip, wenn man das ein bisschen übergreifen könnte, könnte man auch hier vielleicht noch, ja, für den Kunden etwas ganz Freundlicheres gestalten, aber kommt vielleicht noch mit der Zeit. Ja, Babyboomer, bald sind sie in Rente und verlassen auch einfach den Arbeitsmarkt. Und das heißt für uns jüngere Generation, dass man, naja, ich sag mal, noch eine größere Auswahl am Arbeitsmarkt hat, beziehungsweise die Arbeitgeber Probleme haben werden,
richtig
gut bezahlte oder gute Stellen oder gute Arbeiter zu finden, um die dann letzten Endes auch ja für ihre Geschäftsmodelle einzusetzen. Und ja, was ist die Folge daraus? Natürlich, dass die Löhne steigen werden müssen, denn umso attraktiver ein Arbeitgeber ist, desto ja, eher möchte man dort arbeiten und so kann man natürlich auch Fachkräfte gewinnen. Und jetzt hat man natürlich eine logische Folge, wenn eine Arbeitskraft sehr teuer wird, kann man sie auch vielleicht versuchen, so unromantisch das klingt, und Sozis würden mich jetzt direkt umschlagen wollen. natürlich muss man sie dann ersetzen oder könnte man sie ersetzen, wenn es denn möglich ist, durch die Digitalisierung, durch Technik. Ja. Und hier spielen, denke ich, große Player noch eine Rolle, die zum Beispiel Bechtle oder auch Kencom, TeamViewer, die in Deutschland sehr, sehr stark sind und die Digitalisierung vorantreiben. Und das ist natürlich wichtig, dass man hier dann auch Kosten einsparen kann.
KI.
Und ja klar, eben künstliche KI,
Intelligenz,
sämtliche Sachen sind da natürlich implementierbar und natürlich auch die ganzen Silicon Valley Techs und wie sie alle heißen, auch die sind natürlich hier Gewinner davon, aber insbesondere natürlich erstmal die, die die Grundinfrastruktur bieten und deswegen hätte ich jetzt erstmal hier Bechtle, Kencom und TeamViewer mitgebracht, die da sicher das ein oder andere ermöglichen
können. Schöne Idee.
Können. Ja, denke ich auch.
Kommen wir jetzt noch zu dem, was nächste Woche ansteht.
Und zu guter Letzt, was steht nächste Woche an?
Nächste Woche gibt es ja auch mal wieder ein paar Highlights und für mich ein Highlight auf jeden Fall werden die Quartalszahlen von Paychex am Dienstag, weil das zeigt natürlich auch immer, wie es dem Arbeitsmarkt in den USA geht. Was ist denn für dich noch ein weiteres Highlight?
Ja, außerdem wird es noch Zahlen geben von Conagra Brands. Man hat noch Constellation Brands, ja, also hier geht es dann wieder in die Getränke hinein. Also hier gibt es noch doch immer ein paar Hidden Champions, die hier auch präsentieren. Weil du Paychex angesprochen hast, ist natürlich auch hier ein ganz wichtiger Indikator, wie du schon sagst, im Arbeitsmarkt. Der ist ja doch überraschend gut gewesen, hat sich gut geschlagen im letzten Monat aus der privaten Wirtschaft heraus. Sind einige Jobs in den USA geschaffen worden. Und ja, dann gibt es noch Dividenden nächste Woche.
Also Ex-Dividende.
Ex-Dividende, stimmt. Entschuldigung, richtig,
wo die Ex-Dividende. Dividende vom Kurs abgezogen wird.
JP Morgan Chase ist damit dabei, Cisco Systems und Dollar General.
Genau, das alles am Montag. Am Dienstag geht es weiter mit Comcast, der Deutschen Telekom.
Dann Mittwoch Oracle.
Donnerstag haben wir Mastercard mit dabei. Und natürlich auch noch Verizon AT&T. Also wir sind ja, du bist bei AT&T mit dabei. Ich bin bei Verizon mit dabei. General Dynamics, da wird sich der Peter freuen. und am Freitag noch Intuit. Dann gibt es natürlich auch noch Dividenden, die Zahltage. Marcel, wir starten am Montag.
Gleich mit Walmart, da gibt es eine dicke Dividende. Dann noch Kimberly Clark ist mit dabei am Dienstag.
Die IFF. Dann haben wir am Mittwoch noch Merck und Lam Research sowie Daimler, die erhöhte Dividende, und HP. Finde ich ganz interessant für den Bereich 3D-Druck. Donnerstag nochmal die Deutsche Telekom und Freitag.
Ja, Freitag Philip Morris und Chubb Limited.
Also wird eine coole Woche. Jetzt machen wir eigentlich nur noch den Deckel drauf. Ja. Wünschen euch ein schönes Osterfest. Bleibt bitte alle gesund. Und morgen um 18 Uhr gibt es dann auch den neuen Aktiencheck. Da, wie gesagt, zeigen wir euch, wie ich zu Aura gekauft habe. Und jetzt bleibt mir eigentlich nur eins zu sagen. Wir von Modern Value Investing sind überzeugt, es gibt immer irgendwo einen Bullenmarkt. Natürlich werden wir versuchen, diesen zu finden, um dann auch in diesen zu investieren. Also bleibt bitte dabei bei Modern Value Investing. Ciao.
Ciao.